Der Grund: ein Angriff Israels auf Atomanlagen und militärische Stellungen des Iran. Mehr in den Nachrichten jetzt mit Tobias Mück.
Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Der Angriff zielte laut Ministerpräsident Netanyahu auf die Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes. Bei der Attacke wurden laut iranischen Staatsmedien ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden getötet, darunter deren Chef. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und Zivilisten ums Leben gekommen. Das iranische Staatsfernsehen meldet, dass Kampfjets der iranischen Armee zu Gegenschlägen gestartet seien. Israels Verteidigungsminister Katz rief den Ausnahmezustand aus. Die israelische Regierung begründet den Angriff damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Aus Washington, Nina Barth.
Der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran. Um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist laut einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Ein britischer Fluggast überlebte. Unsere Korrespondentin für Indien, Stefanie Markert.
Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht. Ihre Familien müssen jetzt DNA-Proben abgeben, um die Leichen identifizieren zu können. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Nach der Katastrophe kondolierte selbst Indiens Erzrivale Pakistan. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Das Unglück trifft Indiens Luftfahrt in Zeiten des Booms. Die Zahl der Flughäfen hat sich in den letzten 10 Jahren auf fast 160 verdoppelt. Und die Passagierzahlen wachsen im zweistelligen Bereich.
Ein US-Gericht hat die Entscheidung von Präsident Trump für rechtswidrig erklärt, die Nationalgarde gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs nach Los Angeles zu entsenden. Das Gericht kam damit einem Eilantrag des US-Bundesstaates nach. Der Präsident wurde angewiesen, die Kontrolle über die Nationalgarde unverzüglich an die kalifornischen Behörden zurückzugeben. Das Weiße Haus legte umgehend Berufung ein. Trump hatte nach teils gewaltsamen Protesten gegen seine Abschiebepraxis bis zu 4000 Nationalgardisten nach Kalifornien entsandt. Normalerweise mobilisiert der Gouverneur eines Bundesstaates die Garde, meist zur Unterstützung bei Naturkatastrophen. Rund 1100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass diese Wohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit des Bezirks Mitte mit einem Vermieter von knapp 40 Ferienapartments. In mehreren Bezirken laufen aktuell weitere Verfahren. Bei rund 300 der betreffenden Wohnungen wurde die Rückführung bereits umgesetzt. Die meisten davon liegen in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt wurden seit 2016 schon mehr als 8100 Ferienwohnungen auf Druck der Ämter wieder dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt.
In Berlin wird an diesem Wochenende an den Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor 100 Jahren erinnert. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt die neue Nationalgalerie von heute bis Sonntag zu einer Kurzzeitausstellung ein. Dazu gibt es weitere Programmpunkte. Nach diesem Wochenende reist die Ausstellung dann weiter in mehrere Bauhausorte in Deutschland. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 10 Grad und in Kreuzberg 13, in Brandenburg zwischen 6 in Angermünde und 13 Grad in Cottbus. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Christoph Kober, schönen guten Morgen. Und es ist die Nachricht des Morgens. Israels Militär hat die iranischen Atomanlagen angegriffen. Aus der iranischen Hauptstadt wurden am frühen Morgen laute Explosionen gemeldet. Bei diesem Angriff ist offenbar auch der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Jetzt kündigen die iranischen Streitkräfte, Zitat, eine starke Reaktion an. Mehr dazu gleich in wenigen Minuten hier im Programm. Jetzt erstmal nach Indien, wo viele Menschen weiter fassungslos sind nach dem Absturz einer Passagiermaschine gestern in Ahmedabad im Nordosten des Landes. Peter Hornung ist unser Korrespondent in Neu-Delhi und mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, grüße Sie.
Wie ist denn die Situation vor Ort im Moment?
Ja, an der Unfallstelle, da gehen die Bergungsarbeiten weiter. Von Rettung kann man ja jetzt 20 Stunden nach dem Unglück nicht mehr sprechen. Es ist schon eine Weile hell hier, 9.30 Uhr ist gerade hier in Indien. Getroffen wurde da ja ein größeres Gebäude, ein ganzer Gebäudekomplex, ins Gelände einer medizinischen Hochschule. Und das ist alles weiträumig abgesperrt im Moment. Und jetzt in 45 Minuten wird hier der indische Premier Narendra Modi erwartet, der sich vor Ort eben ein Bild der Lage machen will.
Es ist gestern eine Passagiermaschine abgestürzt von Air India in ein Gebäude dort in Ahmedabad. 241 Tote hat es an Bord des Flugzeugs gegeben. Weiß man, wie viele Opfer es am Boden gegeben hat?
Ja, die Rede ist von mindestens 19 Toten. Das waren Studierende, auch Angehörige von Ärztefamilien. Es gibt 50 Verletzte. Das war auch ein Wohnheim, das da getroffen wurde. Und da weiß man eben noch nicht, ob diese Zahlen so bleiben oder die noch steigen werden.
Wissen die Behörden inzwischen mehr zur Absturzursache?
Also sie halten sich damit Äußerungen zurück. Das geht jetzt so wie bei Flugzeugunglücken international vorgeschrieben. Indische Flugunfalluntersucher, die sind schon da. Jetzt kommen noch Teams heute dazu aus Großbritannien und den USA, auch vom Hersteller Boeing übrigens. Aber es gibt schon Aussagen von zahlreichen Experten, die weisen darauf hin, dass man auf den Videoaufnahmen des Starts der Maschine sieht, dass die Klappen an den Tragflächen nicht ausgefahren sind. Die braucht's aber, damit die Maschine Auftrieb hat. Und gleichzeitig ist das Fahrwerk noch ausgefahren. Das erhöht wieder den Luftwiderstand und das ist etwas, was ein Grund sein könnte, dass die Maschine dann abgestürzt ist. Das wird man sich jetzt näher anschauen müssen.
Das letzte größere Flugzeugunglück in Indien hat es vor weniger als 5 Jahren gegeben, im August 2020. Damals sind 21 Menschen ums Leben gekommen. Die Branche, die Luftfahrtbranche boomt in Indien. Auf Kosten der Sicherheit?
So würde ich das nicht sagen wollen. Es gibt internationale Standards für Luftsicherheit, die gelten auch in Indien. Die indischen Fluggesellschaften, auch Air India, die haben inzwischen einen guten Ruf. Air India hat eine gute Sicherheitsbilanz, muss man sagen. Es steht auf einer Liste, auf der Skytrax-Liste unter den Top 100 weltweit, relativ weit oben bei 90 ungefähr. Aber da ist zum Beispiel auch die polnische Fluglinie LOT in dieser Region. Aber das Wachstum bedeutet auch, dass man schnell viele Piloten braucht. Die muss man ausbilden, die brauchen Erfahrung. Und das ist natürlich immer ein kritischer Punkt. Ob das hier eine Rolle gespielt hat, das wissen wir nicht.
Wie nehmen Sie den Umgang der indischen Behörden mit diesem Unglück wahr?
Weitgehend professionell, würde ich sagen. Es gab viel Verwirrung über die ständig unterschiedlichen Opferzahlen. Ja, über die Zahlen Überlebender gestern. Da gab es einen Polizeisprecher, der das eine sagte, die Behördensprecher, die was anderes sagten, aber das scheint sich nun gelegt zu haben. Bei den Rettungsarbeiten, das kann man sagen, ist bisher überhaupt nicht bekannt, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Das wurde gründlich gemacht, das wurde professionell gemacht und die Menschen, die gerettet werden konnten, es waren nicht viele, die hat man gerettet.
Vielen Dank. Peter Hornung war das, unser Korrespondent live aus Neu-Delhi zum Absturz einer Passagiermaschine im Nordwesten des Landes Indien gestern. Jetzt haben wir es 9 Minuten nach 6. Es sei eine historische Kampagne, wie es sie noch nie gab. Das hat Israels Armeechef zu den Angriffen auf den Iran am frühen Morgen gesagt. Mit dutzenden Kampfflugzeugen hat das israelische Militär nach eigenen Angaben militärische Ziele im Iran attackiert. Darunter seien auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Landes gewesen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sagt, man habe, Zitat, das Herz des iranischen Atomprogramms getroffen. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, hat in der Nacht beschrieben, wie sie den Angriff erlebt hat.
Wir sind hier um kurz vor 3 Uhr morgens von einer Sirene geweckt worden. Erstmal in den Bunker gegangen, weil wir dachten, es könnte ja wieder eine Rakete aus dem Jemen sein. Und tatsächlich kam dann die Mitteilung vom Heimatfrontkommando, dass dies eine besondere Notlage ist und dass man sich, dass jetzt sozusagen ein Angriff läuft Israels auf die Nuklearanlagen im Iran, auf militärische Ziele, auch auf Führungspersonal. Und dass man in der nächsten Zeit auch mit einem Gegenschlag rechnet. Dann wurden die Anweisungen des Heimatkommandos, das ist eine Behörde, die sozusagen die Bevölkerung hier schützt und warnt, die wurden die Sicherheitsanweisungen verschärft. Also dieser Notstand bedeutet, dass jetzt auch die Schulen geschlossen sind, alle Versammlungen und Veranstaltungen abgesagt wurden. Es sollte die Pride Parade stattfinden in Tel Aviv mit mehr als 60.000 Teilnehmern. Das ist alles abgesagt. Und ja, derzeit läuft jetzt eine zweite Angriffswelle, wie wir gerade hören, aus der Luft auch wieder gegen weitere militärische Ziele im Iran, so dass wir jetzt momentan erstmal ein bisschen Ruhe haben, aber wir rechnen mit einem Gegenschlag.
Der oberste Religionsführer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat Israel mit einem Vergeltungsangriff gedroht. Israel müsse mit einer, Zitat, harten Strafe rechnen, sagt Khamenei. Aber warum hat Israel gerade jetzt das Atomprogramm des Iran angegriffen? Dazu nochmal unsere Korrespondentin.
Wir hatten ja schon zwei Auseinandersetzungen mit dem Iran. Jetzt haben wir sozusagen die dritte Eskalationsstufe. Es war immer wieder im Gespräch, dass Israel und auch die USA nicht zulassen werden, dass der Iran nukleare Waffen hat. Tatsächlich hat es auch jetzt gestern Spannungen gegeben. Es lag irgendwas in der Luft. Es hat verschiedene Äußerungen auch aus den USA gegeben. Und es hieß ja immer wieder, dass die Verhandlungsversuche mit Teheran, die USA machen, dass die nicht besonders erfolgversprechend aussehen. Also scheinbar hat es Spannungen dort gegeben und Israel hat hier auch immer wieder gedroht und jetzt offensichtlich so nach eigenen Angaben einen Präventivschlag gemacht. Wir wissen auch, dass die israelische Armee sagt, dass eine unmittelbare Bedrohung bevorsteht, dass man wirklich damit rechnet, dass der Iran möglicherweise in kürzester Zeit Nuklearwaffen hätte, um die auch einzusetzen. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber das wird behauptet und das ist die Begründung für diesen Präventivschlag.
Einschätzungen waren das von Israel-Korrespondentin Bettina Meyer zum Vorgehen der Armee Israels gegen den Iran. Mittlerweile hat auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigt, dass im Zuge dieses Angriffs eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden ist. Wie die Situation im Iran ist und was für eine Art Vergeltung zu erwarten ist, darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten für den Iran in gut 10 Minuten. Um 6.25 Uhr sind wir zum Interview verabredet. Jetzt ist es 13 Minuten nach 6. In Ländern wie den USA oder Großbritannien haben Veteranentage eine teils jahrzehntelange Tradition. Anders in Deutschland. Übermorgen am Sonntag gibt es aber auch bei uns zum ersten Mal einen nationalen Veteranentag. Lange wurde um den gerungen. Worum geht's bei diesem Tag? Ein Stichwort gibt's dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Gabor Hallas.
Wer Soldatin oder Soldat bei der Bundeswehr ist oder war, ist Veteran. In Deutschland etwa 10 Millionen Männer und Frauen und um sie geht es. Der Tag ist dazu da, ihnen zu danken oder, wie es Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, sagt, Anerkennung auszusprechen für diejenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben, also Leib und Leben für unser Land einzusetzen. Das soll sichtbar werden, Soldatinnen und Soldaten präsenter sein, immer am Veteranentag, der jährlich um den 15. Juni stattfinden wird. Dabei soll es auch um die Themen Verwundung oder psychische Erkrankungen gehen. Insgesamt 130 Veranstaltungen sind geplant, zum Beispiel vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Dort soll es laut Bundesregierung ein unbeschwertes Bürgerfest geben. Auch der Verteidigungsminister, der Wehrbeauftragte und die Bundestagspräsidentin sind dabei. In den USA gibt es einen solchen Veteranentag schon seit vielen Jahren. Das soll durchaus Vorbild sein. Allerdings wird der Tag deutlich bescheidener ausfallen. In Deutschland gibt es auch Kritik. Die Linke findet, dass die Aufmerksamkeit auf Angehörige der Bundeswehr verengt, an die Ortskräfte aber kaum gedacht werde.
Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio war das über den ersten Veteranentag in Deutschland am Sonntag. Und über den spreche ich auch mit dem Generalsekretär des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Andreas Eggert. Und zwar um kurz nach 7, also in einer guten Dreiviertelstunde. Jetzt haben wir 6.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Gelungen. Der Auftakt der deutschen Mannschaft bei der U21-Europameisterschaft der Fußballer ist geglückt. Ein 3:0 für die deutschen Kicker im ersten Spiel gegen Slowenien stand am Ende unterm Strich. Und dabei stand ein Mann im Mittelpunkt. Sportreporterin Mara Tellmann mit Einzelheiten.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolo hielt die Führung aber fest. Denn erst wenige Minuten zuvor traf der Stuttgarter zum ersten Mal. Sicherheit gab das aber nicht. Der Außenseiter hatte plötzlich mehr vom Spiel, aber eben keinen Woltemade. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum 2:0. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher zum Endstand von 3:0. Deutschland also holt den ersten Pflichtsieg gegen Slowenien. Am Sonntag heißt der Gegner Tschechien, bevor zum Abschluss der Gruppenphase am kommenden Mittwoch Titelverteidiger England wartet.
Das ist der Bericht von Mara Tellmann. Und damit zur Leichtathletik. Die Diamond League war gestern Abend zu Gast in Oslo. Es war das 6. von insgesamt 15 Meetings in dieser Serie, zu der ja auch das Berliner ISTAF zählt. Die Ergebnisse aus Oslo fasst Jan Möller zusammen.
Es gab wieder eine Reihe von Weltklasseleistungen in Oslo, zum Beispiel im Stabhochsprung. Da war wie üblich der Überflieger Armand Duplantis aus Schweden der Beste mit 6,15 Metern. Und ein norwegischer Superstar Carsten Warholm wurde gefeiert, weil er so schnell war wie noch niemand zuvor über die 300 Meter Hürden. Das ist zwar keine olympische Distanz, aber Warholm hat schon früh in der WM-Saison gezeigt, dass er immer noch allen voraus ist. Erfreulich aus deutscher Sicht vor allem die Leistung von Robert Faken. Der Leipziger hat den zweiten Uraltrekord innerhalb einer Woche geknackt. Nach der deutschen Bestmarke über 1500 Meter nun auch den deutschen Rekord über die nicht-olympische Meile, also über etwas mehr als 1600 Meter. Stark auch Max Hess, der im Dreisprung nur 4 Zentimeter unter der 17-Meter-Marke blieb. Der Chemnitzer wurde Dritter. Und Lea Meyer überzeugte als Vierte über die 3000 Meter Hindernis mit einer neuen persönlichen Bestzeit. Für Gesa Krause war das Rennen dagegen schnell vorbei. Sie stürzte an einer Hürde. Eine Top-Platzierung verpasst hat auch Gina Lückenkämper im 100-Meter-Lauf. 11,16 Sekunden, damit wurde sie Sechste.
Das ist der Bericht von Jan Möller. 13 Jahre lang hat Volker Heller die Zentral- und Landesbibliothek Berlin geleitet. Zu seinen Erfolgen gehört die Einführung der Sonntagsöffnungen und die Etablierung der Bibliothek als Ort des Austauschs für die ganze Stadtgesellschaft. Allerdings ist es auch ihm nicht gelungen, die Berliner Politik davon zu überzeugen, Gelder für die dringend benötigte Sanierung der Häuser oder gar einen Umzug locker zu machen, was ihn auch am Ende seiner Amtszeit noch wurmt.
Wir leben ja in Berlin in einer Stadt, die sich 7A-Orchester leistet, die regelmäßig auch Museen ausbaut und Opernhäuser saniert. Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist alles gut so. Aber ich setze dann auch darauf, dass eine Stadt, die so viel auch eben in Glamour-Hochkultur investiert, die bestbesuchte und niedrigschwelligste Einrichtung der Stadt, die für so breite Kreise steht, eben nicht verrotten lässt.
Das sagt Volker Heller, langjähriger Leiter der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Jetzt geht er in Ruhestand und vorher hat er noch mit uns gesprochen. Das gesamte Gespräch mit ihm hören Sie bei uns im Vis-à-vis um 10:55 oder schon jetzt in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
Von den Brandenburger Autobahnen liegen zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Drei Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg. Dort mit Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße Höhe Friedrichstraße. Dann auf dem Tempelhofer Ufer Höhe Blücherplatz. Auf der Stresemannstraße Höhe Schöneberger Straße. Und auch in Weißensee sind die Ampeln ausgefallen. Dort bitte Vorsicht auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße. Köpenick-Hämmerling-Straße, dort ist der Abschnitt zwischen am Bahndamm und Seenbinderstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine neue Baustelle gibt es auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau gleich nach der Humboldtstraße nur noch eine Spur frei. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 6.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Israel nennt es eine präventive, präzise, kombinierte Offensive, mit der es das iranische Atomprogramm am frühen Morgen attackiert hat. In der Hauptstadt Teheran hat es Explosionen gegeben. Aktuelle Einschätzungen gleich live im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Vorher die Nachrichten mit Tobias Mück.
Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Dabei wurden laut iranischen Staatsmedien ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden getötet, darunter deren Chef. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und auch Zivilisten ums Leben gekommen. Unsere Korrespondentin für den Iran, Pia Masochak.
Meldungen über zivile Opfer wurden bislang noch nicht bestätigt. Bei den ersten Angriffen sind aber offenbar Wohnhäuser in Teheran getroffen worden. Das Staatsfernsehen sowie die Internationale Atomenergiebehörde haben zudem erklärt, dass auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen wurde. Raketeneinschläge werden zudem aus einer ganzen Reihe von Städten gemeldet, darunter Qom und Kermanshah. Die Ziele sollen vor allem Atom- und Industrieanlagen sein. Darunter ist wohl eine Ölraffinerie in Tebris und der Schwerwasserreaktor in Arak. Der oberste iranische Führer Khamenei veröffentlichte am frühen Morgen ein Statement. Darin heißt es, die Nachfolger der getöteten Atomforscher würden ihre Arbeit sofort weiterführen. Er drohte Israel mit Vergeltung. Über einen iranischen Gegenschlag auf Israel ist aktuell noch nichts bekannt.
Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Israel habe den USA lediglich mitgeteilt, dass es den Angriff zu seiner Selbstverteidigung für notwendig halte, sagte Rubio. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. In den USA streiten Gerichte darüber, wer die Nationalgarde in Kalifornien kontrollieren darf. Jetzt hat ein Berufungsgericht entschieden, dass US-Präsident Trump weiter die Befehlsgewalt hat. Kurz zuvor hatte ein anderes Gericht Trumps Beschluss für rechtswidrig erklärt, die Gardisten nach Los Angeles zu entsenden. Es habe keinen Notfall gegeben, mit dem der Bundesstaat nicht allein fertig geworden wäre, so die Begründung. Dagegen hatte das Weiße Haus umgehend Berufung eingelegt. Trump hatte nach teils gewaltsamen Protesten gegen seine Abschiebepraxis bis zu 4000 Nationalgardisten nach Kalifornien entsandt. Normalerweise mobilisiert der Gouverneur eines Bundesstaates die Garde, meist zur Unterstützung bei Naturkatastrophen. Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung, auch in den Ferien. Beschließt die Länderkammer den Entwurf aus Niedersachsen, muss er noch durch den Bundestag. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Städte und Gemeinden müssen vom kommenden Jahr an sicherstellen, dass Grundschulkinder 8 Stunden am Tag betreut werden können und das auch in den Ferien. Das stellt viele Kommunen allerdings vor große Probleme, denn bisher dürfen nur Kitas, Horte und Schulen die Ferienbetreuung anbieten und nicht alle von ihnen haben absehbar die entsprechenden Möglichkeiten. Die Lösung, die Niedersachsen in der Gesetzesinitiative jetzt vorschlägt, die Anforderungen werden gesenkt, heißt auch sogenannte niedrigschwellige Angebote der Jugendarbeit, die es in den Ferien sowieso schon gibt, können künftig die offizielle Betreuung übernehmen. Also Häuser der Jugend, Sportvereine oder Jugendgruppen, die in den Ferien sowieso etwas mit Kindern unternehmen.
Rund 1100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 10 Grad und in Kreuzberg 13, in Brandenburg zwischen 6 in Angermünde und 13 Grad in Cottbus. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Sie haben es gerade in den Meldungen gehört. Israel hat am frühen Morgen einen Großangriff auf den Iran gestartet, Anlagen des iranischen Atomprogramms und Militärstützpunkte attackiert. Es hat Explosionen in der Hauptstadt Teheran gegeben und offenbar auch eine zweite Angriffswelle. Benjamin Weber ist unser Korrespondent für den Iran mit Sitz in Istanbul. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen.
Was können Sie uns über die aktuelle Lage im Iran berichten?
Ja, es hat um 3:45 die ersten, also Ortszeit, die ersten Explosionen gegeben. Und wir haben Explosionen im ganzen Land jetzt gesehen, nicht nur in Teheran, auch in anderen Städten, die alle Verbindungen haben zu entweder Ölanlagen, Atomanlagen oder auch Militäranlagen. Und es gibt viel in Teheran, viel Feuer, viel Rauch, viele zerstörte Häuser. Und die iranischen Militärs haben sozusagen jetzt schon einen Gegenschlag angekündigt, aber das ist alles zurzeit noch sehr unübersichtlich.
Gibt es Meldungen über zivile Opfer?
Es gibt Meldungen über zivile Opfer. Es gibt bei Social Media auch Fotos, die kursieren, wo man natürlich nicht genau sagen kann, ob die, also wie echt die sind, aber die sahen schon sehr echt aus. Also es scheinen da auch zivile Opfer gestorben zu sein, ja, getötet worden sein. Aber Zahlen gibt es da noch keine.
Wie ist diese Attacke vonstatten gegangen?
Ja, also nach allem, was man weiß, haben israelische Kampfjets den Luftraum des Iran, sind in den Luftraum des Iran eingedrungen, haben dann Raketen abgefeuert, eben auf diese verschiedenen Ziele. Also und das gab dann auch mehrere Wellen. Also Sie hatten jetzt gerade gesagt zwei, ich habe auch so geschaut, es ist nicht ganz klar, wie viele Wellen das am Ende jetzt waren, aber es waren auf jeden Fall mehrere Wellen. Die haben sich erst auf Teheran beschränkt und dann eben zum Beispiel auf Tabriz im Westen des Landes und andere Landesteile.
In was für einer Lage trifft dieser Angriff den Iran?
Der Iran ist stark unter Druck. Wir haben das ja gesehen. Es gab ja diese Atomverhandlungen mit den USA, die eigentlich am Sonntag weitergehen sollten. Da hieß es ja die ganze Zeit, dass der Iran keine nukleare Waffe bekommen soll, keine Atomwaffe bekommen soll. Und grundsätzlich ist der Iran ja eigentlich schon seit dem vergangenen Jahr geopolitisch sehr unter Druck. Die ganzen verschiedenen Milizen, mit denen der Iran verbündet ist, also die Hisbollah im Libanon, die Hamas in Gaza und auch die verschiedenen iranfreundlich gesinnten Milizen in Syrien sind ja alle geschwächt oder nicht mehr existent, sodass der Iran da so ein bisschen alleine dasteht. Und seit dem Angriff von Israel aus dem vergangenen Oktober war auch klar, dass die Luftverteidigungsanlagen des Iran relativ zerstört sind. Also es trifft den Iran in einer Situation, in der er geopolitisch sehr schwach dasteht.
Bei diesem Angriff ist auch der Kommandeur der Revolutionsgarden getötet worden. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass die sozusagen der militärische Komplex des Iran führungslos ist, würde ich jetzt mal sagen. Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden, war eine sehr mächtige Figur, sehr nah am Ayatollah Khamenei, am obersten Führer und Revolutionsführer des Landes. Und jetzt heißt es auch, dass der Armeechef Bagheri auch gestorben sein soll bei diesen Angriffen heute Nacht. Also die Armee und die Revolutionsgarden sind ja zwei verschiedene Armeen, wenn man so will, aber es sind zwei verschiedene Einheiten. Das heißt also quasi beide militärischen wichtigen Streitkräftearmeen des Iran sind jetzt quasi führungslos.
Ali Khamenei, Sie haben ihn gerade erwähnt, das geistige Oberhaupt droht Israel als Reaktion auf diesen nächtlichen Angriff mit Vergeltung. Ist klar, wie die aussehen wird?
Nein, das ist nicht klar, wie sie aussehen wird. Es hat heute Nacht schon geheißen, dass iranische Kampfjets bereits abgehoben hätten in Richtung Israel. Das ist aber nicht bestätigt. Khamenei sagt, es wird eine bittere eine bittere Lektion für Israel sein und man werde da große Schäden anrichten. Und in der Tat war es ja auch so, dass als Iran letztes Jahr Israel angegriffen hat, da ist zwar nicht viel passiert, aber da hatte sozusagen viele Raketen mussten mit Hilfe der USA abgefangen werden. Und da war nicht ganz klar, ob Iran nicht vielleicht sogar noch mehr kann als das.
Die Internationale Atomenergiebehörde sagt, eine der wichtigsten Atomanlagen im Iran sei unter den Angriffszielen gewesen und äußert sich sehr besorgt über diesen Umstand. Wissen Sie, wie die Lage dort ist?
Ich weiß es nicht. Natanz, die Anlage nördlich von Isfahan, ist mehrfach angegriffen worden, brennt, große Rauchschwaden steigen da auf, laut Bildern, die wir gesehen haben. Was die nukleare Strahlung angeht, sind wir da einfach nicht im Bilde, da gibt es keine unabhängigen Zahlen. Aber natürlich ist es immer das Risiko, dass wenn man nukleare Anlagen angreift, dass da was passiert. Aber das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Aber es ist natürlich klar, dass die Atomanlagen des Iran ein wichtiges Ziel der Israelis bei diesem Angriff gewesen sind.
Vielen Dank. Einschätzungen waren das von Benjamin Weber, unserem Korrespondenten für den Iran. 6.30 Uhr die Zeit. Extremismus, Femizide, Messerattacken. Manche Nachrichtenausgaben sind geprägt von Gewalt in Deutschland. Und ist unser Land wirklich so viel unsicherer geworden oder fühlt es sich manchmal nur so an? Über genau solche Fragen geht es bei der Innenministerkonferenz in Bremerhaven, die heute zu Ende geht. Und gestern Abend waren die auch Thema in der ARD-Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert, dem Dialogformat der ARD-Infoprogramme. In der Sendung, dieses Mal vom Norddeutschen Rundfunk, haben unter anderem Hörerinnen und Hörer berichtet, wie sicher sie sich fühlen und was sie sich von der Politik wünschen, berichtet unsere Reporterin Silvia Buckel.
Gewaltkriminalität hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Für den Hörer Christian Steiner aus Bremen ist das keine polizeiliche Kriminalstatistik, sondern erlebte Realität. Denn in seiner Wohngegend ist zuletzt viel passiert.
Das war einmal ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Drogerie, wo ich einkaufe. Ein bewaffneter Raubüberfall in eine Gaststätte, die ich auch besuche. Und wo ich wohne, wurde sogar auf offener Straße eine Schusswaffe gebraucht. Und es wurde auch jemand verletzt. Das hat bei mir was ausgelöst, vor allem bei meiner Frau. Und dann habe ich mal bei nebenan.de eine Abfrage gemacht. Da kamen in kürzester Zeit über 120 Rückmeldungen. Die meisten Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich hier unsicher.
Die Gymnasiallehrerin Susanne Mielke aus Hamburg fühlt sich selbst nicht unsicherer. Sorgen macht ihr aber?
Dass sich sehr viele Schüler bei uns radikalisieren. Also die einen haben ganz viel von Andrew Tate, der eine sehr frauenfeindliche Sicht hat. Und andere sind eben eher in Richtung rechtsradikal und so weiter.
Die Jugendlichen flüchten sich nach Einschätzung der Lehrerin aus Einsamkeit in Social Media, wo sie Menschen wie dem Influencer Andrew Tate folgen, der sich im Netz als Alphamann und Frauenhasser gefällt. Die Hörerin Barbara Kraus aus Hannover beobachtet eine zunehmende Verrohung und gibt ein Beispiel dafür.
Wenn ich Ihnen ins Gesicht sage, du bist ein Arschloch, ne? Und du hast deine ganze Familie in Arsch gemacht und dich sollte man am nächsten Baum aufknüpfen, dann sind das richtige Straftaten. Das sind Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung. Im Internet ist das normal. Es muss dringend etwas passieren, um diese Hass und Hetze zu mindern.
Was die Hörerinnen schildern, gehört auch aus Sicht der Kriminologin Gina Wollinger von der Hochschule für Polizei NRW aktuell zu den größten Sicherheitsproblemen. Der Anstieg von Jugendkriminalität, politisch motivierte Kriminalität und Hasskriminalität. Messerangriffen will der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU mit Messerverbotszonen und verdachtsunabhängigen Kontrollen der Bundespolizei in der Bahn begegnen. Auf den Kommentar eines Users im YouTube-Channel zur Sendung, damit werde man ja niemanden von einer geplanten Gewalttat abhalten, sagte Herrmann.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben immer auch eine Reihe von Auseinandersetzungen, die nicht unbedingt von vornherein geplant waren.
Der Hörer Kurt Schneider aus Hamburg weist darauf hin, dass der überwiegende Teil der Gewaltdelikte von Männern begangen wird. Lösungen müssten deshalb auch bei gesellschaftlichen Strukturen und Rollen ansetzen.
Silvia Buckel war das über Mitreden Deutschland diskutiert gestern Abend und die nächste Ausgabe gibt's am Montag um 20.15 Uhr nach der Tagesschau zu hören, auch hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Jetzt haben wir 6.34 Uhr. John Batiste, um den geht's jetzt. Der ist einer der erfolgreichsten Jazz-, Soul- und Filmmusikkomponisten der Gegenwart. Mit nicht mal 40 Jahren hat er schon 2 Oscars und 5 Grammys gewonnen. Das ist ja beachtlich. Unter anderem für diesen Song. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. Freedom, I'm gonna get, 'cause it's my freedom. Freedom von John Batiste. Gestern war er im Berliner Admiralspalast zu Gast. Und wie es war, hören Sie in unserer Frühkritik um 6:35, also in rund 20 Minuten. Jetzt haben wir 6.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Tja, das ist eine unangenehme Lage, wenn man denn drin ist. Ein Konkurrent, stellen Sie sich das mal vor, macht Ihnen mit Dumpingpreisen das Geschäft kaputt und Sie müssen dann noch für den arbeiten, weil Sie sonst mit dem Geld gar nicht hinkommen. In dieser Situation sehen sich zahlreiche Taxifahrer in Berlin, die nebenbei auch noch für Uber und Co. fahren. Die Berliner Taxi-Innung feiert heute ihr 125. Jubiläum und das Ganze eher mit angezogener Handbremse. Unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch ist diesem Thema nachgegangen und zu mir ins Studio gekommen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie fit ist denn die Berliner Taxibranche nach 125 Jahren Bestehen?
Ja, nicht so sehr. Der Chef der Taxi-Innung beklagt eine sehr schwache Auftragslage und auch die Tatsache, dass man Taxen seit rund einem Jahr zum Festpreis buchen kann, hat daran nichts geändert und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Im Vergleich 2016 waren noch rund 2.500 Taxen mehr unterwegs in Berlin als jetzt und für die Taxi-Innung sind vor allem Plattformen wie Uber und Bolt daran schuld.
Das Ganze, die schlechte Stimmung liegt daran, dass Uber und Co. billiger sind?
Ja, genau. Es ist nämlich so, die Taxipreise werden durchs Land festgelegt, diese Mietwagenpreise von Uber und Co. eben nicht, die können also günstiger anbieten. Und die Frage ist auch, wie diese Preise zustande kommen, weil Kolleginnen und Kollegen hier im RBB hatten ja immer wieder berichtet über Firmen, die für Plattformen wie Uber fahren und mit krimineller Energie Steuern und Sozialabgaben hinterziehen und dabei Schäden in Millionenhöhe anrichten. Es gab ja auch Berichte von Fahrzeugen von Geisterfirmen, die unterwegs waren, also Firmen, die es an den gemeldeten Adressen gar nicht gibt.
Diese Berichte sind ja nun nicht von gestern, sondern aus dem vergangenen Jahr. Haben sich denn die Behörden mittlerweile darum gekümmert?
Ja, inzwischen hat das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten durchgegriffen, 2000 Fahrzeuge gesperrt. Sie kontrollieren mehr Firmen in Berlin. Dafür schießen neue Firmen in Brandenburg wie Pilze aus dem Boden. Da liegt die Vermutung nahe, dass die sich eben nach Brandenburg verlagern, um strengeren Kontrollen zu entgehen. Und die Autos fahren wahrscheinlich auch vor allem in Berlin, obwohl sie es nicht dürfen. Denn die Autos müssen zum Firmensitz zurückfahren, wenn sie keinen Anschlussauftrag haben. Also Brandenburger Fahrzeuge dürfen nicht in Berlin auf neue Kunden warten. Übernächste Woche will das Brandenburger Verkehrsministerium mit Berlin und den Landkreisen mal beraten, wie man das in den Griff kriegt.
Tja, und wie geht's jetzt für die Berliner Taxibranche weiter?
Ja, die Innung hofft darauf, dass das Land Mindestpreise für Uber und Co. einführt. Das hatte Leipzig als erste Stadt probiert, wurde da wieder einkassiert, weil der Mindestpreis unfair hoch war. Der Senat prüft das jetzt für Berlin. Es gibt noch keinen konkreten Zeitplan, aber es soll eine Entscheidung zumindest im Laufe dieses Jahres noch kommen. Sollten diese Mindestpreise rein, dann kommen, wird es natürlich für Kunden von Uber und Bolt sicher teurer.
Vielen Dank. Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist schnell erzählt. Heute gibt es Sonnenschein von früh bis spät. Es bleibt trocken und sommerlich warm bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin zwischen 10 und 13 Grad. 11 Grad haben wir in Frankfurt und 9 Grad in Prenzlau.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Von den Brandenburger Autobahnen liegen zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin, 3 Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg. Bitte Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße, dann auf dem Tempelhofer Ufer in Höhe Blücherplatz und auf der Stresemannstraße, Höhe Schöneberger Straße. Auch in Weißensee sind Ampeln ausgefallen. Bitte Vorsicht auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße. Eine neue Baustelle gibt es auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau gleich nach der Humboldtstraße nur eine Spur frei. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Und schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende. Von heute Nacht 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten.
6.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Ende Mai hatten US-Medien berichtet, Israel habe eine mögliche Attacke auf iranische Atomanlagen vorbereitet. Heute Morgen, rund zwei Wochen später, wissen wir, dabei ist es offensichtlich nicht geblieben. Der Konflikt zwischen Israel und Israel eskaliert. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Israel hat zahlreiche Ziele im Iran mit Raketen angegriffen. Darunter ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA auch eine der wichtigsten Atomanlagen des Landes in Natanz. IAEA-Chef Grossi nannte die Lage besorgniserregend. Seine Behörde stehe im Kontakt mit iranischen Behörden und eigenen Inspekteuren, um die aktuellen Strahlungswerte abzuklären. Nach iranischen Angaben kamen bei den israelischen Angriffen auch ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden ums Leben, darunter deren Chef. Außerdem sei der Armeechef getötet worden. Israel hat wegen erwarteter Gegenschläge den Ausnahmezustand verhängt. Schulen, Betriebe und Geschäfte bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Bürger sollen sich in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Israel habe den USA lediglich mitgeteilt, dass es den Angriff zu seiner Selbstverteidigung für notwendig halte, sagte Rubio. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Beim Absturz einer Air India-Maschine in Ahmedabad sind nach jüngsten Behördenangaben auch mindestens 19 Menschen am Boden getötet worden. Es soll sich um Studentinnen und Studenten der medizinischen Hochschule handeln, auf die das Flugzeug stürzte. Außerdem gibt es etwa 50 Verletzte. An Bord starben laut Air India 241 Menschen. Ein britischer Staatsbürger überlebte. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
An der Unfallstelle wurde am Morgen die Suche fortgesetzt nach weiteren Opfern der gestrigen Flugzeugkatastrophe. Inzwischen sei auch eine der beiden Blackboxes gefunden worden, meldet eine indische Zeitung. Eines der Geräte, die für die Aufklärung der Unfallursache unerlässlich sind. Am Ort der Katastrophe sind seit gestern schon Experten der indischen Flugunfallbehörde im Einsatz. Heute werden Teams aus Großbritannien und den USA erwartet, auch vom Hersteller des Flugzeugs Boeing.
In den USA streiten Gerichte darüber, wer die Nationalgarde in Kalifornien kontrollieren darf. Jetzt hat ein Berufungsgericht entschieden, dass US-Präsident Trump weiter die Befehlsgewalt hat. Kurz zuvor hatte ein anderes Gericht Trumps Beschluss für rechtswidrig erklärt, die Gardisten nach Los Angeles zu entsenden. Es habe keinen Notfall gegeben, mit dem der Bundesstaat nicht allein fertig geworden wäre, so die Begründung. Dagegen hatte das Weiße Haus umgehend Berufung eingelegt. Trump hatte nach teils gewaltsamen Protesten gegen seine Abschiebepraxis bis zu 4000 Nationalgardisten nach Kalifornien entsandt. Normalerweise mobilisiert der Gouverneur eines Bundesstaates die Garde, meist zur Unterstützung bei Naturkatastrophen. Rund 1100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass diese Wohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit des Bezirks Mitte mit einem Vermieter von knapp 40 Ferienapartments. In mehreren Bezirken laufen aktuell weitere Verfahren. Bei rund 300 der betreffenden Wohnungen wurde die Rückführung bereits umgesetzt. Die meisten davon liegen in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt wurden seit 2016 schon mehr als 8100 Ferienwohnungen auf Druck der Ämter wieder dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt.
Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen, die damit absehbar überfordert sind. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 10 Grad und in Kreuzberg 13. In Brandenburg zwischen 6 in Angermünde und 13 Grad in Rathenow. Die Zeit 6.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Gegen 2:30 in der Nacht haben uns die ersten Einmeldungen aus Israel erreicht. Die Armee des Landes hatte mehrere Ziele im Iran aus der Luft angegriffen. Eine erste Angriffswelle ist abgeschlossen. Eine zweite soll laufen. Das soll auch nicht das Ende sein. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht davon, dass der Angriff so viele Tage andauert wie nötig. Ziel sei es, die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen, so Netanyahu. Eine Reaktion auf die Angriffe gab es prompt aus den USA. Das Land ist Israels engster Verbündeter und hat selbst Streitkräfte in der Region. Dazu unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth.
US-Außenminister Marco Rubio hat betont, die USA seien nicht am Angriff Israels auf den Iran beteiligt. Israel habe den USA mitgeteilt, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte, so Rubio. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Und der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran, um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden. Stunden vor dem Angriff Israels auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump in Washington erklärt, er halte einen israelischen Angriff nicht für ausgeschlossen. Auf Truth Social schrieb er, ebenfalls vor dem Angriff, die USA setzten sich weiter für eine diplomatische Lösung ein. Der Iran müsse aber die Hoffnung aufgeben, eine Atomwaffe zu erlangen.
So die Reaktionen aus den USA auf den israelischen Angriff gegen das iranische Atomprogramm, zusammengefasst von unserer Korrespondentin Nina Barth. 6.46 Uhr ist es, 14 Minuten vor 7. Wir kommen zurück nach Berlin. Gestern haben die Grünen den Abschlussbericht ihrer zuständigen Kommission zu den Vorgängen um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar veröffentlicht. Gegen Gelbhaar waren im vergangenen Jahr Belästigungsvorwürfe laut geworden, die sich dann aber in wesentlichen Teilen als falsch herausgestellt haben. Die Kommission hat nun Fehler im Ombudsverfahren eingeräumt. Dazu haben sich gestern auch Stefan Gelbhaar selbst und Teile der Berliner Grünen geäußert. Unsere landespolitische Reporterin Ann-Christine Schenten berichtet.
Stefan Gelbhaar antwortete dem RBB schriftlich, dass der Kommissionsbericht aus seiner Sicht einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung der Causa leiste. Er zeige, dass das Ombudsverfahren von einigen Personen bewusst ausgenutzt worden sei. Es seien erfundene Vorwürfe erhoben worden, rechtsstaatliche Prinzipien seien nicht eingehalten und die Vertraulichkeit massiv verletzt worden. Aufgrund fehlender klarer Satzungen und Strukturen habe sich das Verfahren für ihn zu einem albtraumhaften Prozedere entwickelt. Die Bundesgrünen haben das Ombudsverfahren nun für beendet erklärt. Eine abschließende Klärung des Falls sei aber nicht möglich. Nina Stahr, Co-Vorsitzende der Berliner Grünen, begrüßte den Bericht trotzdem.
Es ist gut, dass dieser Bericht jetzt vorliegt und es ist gut, dass er auch zeigt, wo im Verfahren Fehler gemacht wurden, wo es strukturelle Schwächen gibt. Und trotzdem kann ein solcher Bericht den Menschen, die auf einer Wahlversammlung wählen, nicht die Entscheidung abnehmen darüber, ob sie finden, dass jemand für ein berufliches Amt oder Mandat die richtige Person ist.
Ob Stefan Gelbhaar wieder als Politiker arbeiten könnte, dazu finden sich in dem Bericht keine Empfehlungen. Die Entscheidung, so die Kommission, obliege allein der zuständigen Wahlversammlung. Maren Bergschneider, Kreisvorsitzende der Pankower Grünen, hält das für richtig.
Natürlich ist es immer die Entscheidung der Wahlversammlung, was für Personal aufgestellt wird. Auch uns als Kreisvorstand ging es immer um die Mitglieder, weil die Mitglieder eben diejenigen sind, die letztlich repräsentiert werden, die auch auf der Straße stehen. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, das sind eben Dinge, die am Ende immer die Mitglieder und damit die Wahlversammlung entscheiden muss.
Der Pankower Grünen-Abgeordnete Andreas Otto setzt sich dafür ein, dass Stefan Gelper rehabilitiert wird.
In Bezug auf Stefan Gelper muss jetzt die Partei sich sammeln und darüber beraten, wie sie dafür sorgen kann, dass Stefan Gelper wieder politisch aktiv werden kann bei Bündnis 90 Die Grünen, sowohl in Bezirk natürlich als auch im Land.
Allerdings setzen sowohl die Bundes- als auch die Berliner Grünen nun darauf, parteiinterne Strukturen zu verändern. Die Berliner Grünen wollen im Herbst ein Fürsorgekonzept auf der Landesdelegiertenkonferenz vorstellen.
Ann-Christine Schentin war das aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik. 6.49 Uhr die Zeit. Das Center am Potsdamer Platz in Berlin, früher Sony Center genannt, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Seit ein paar Jahren wird es umgebaut und saniert. Was die Vision hinter diesem Umbau ist, dazu jetzt unser Reporter Jasser Speck.
Es ist ein bewölkter Wochentag im Juni. In dem kreisrunden Areal des Centers am Potsdamer Platz tummeln sich viele Menschen. Es sind viele Touristinnen und Touristen da. So wie die Französin Micheline.
Es ist schön und beeindruckend. Es ist sehr modern. Ich hätte nicht gedacht, dass es 25 Jahre alt ist. Es ist beeindruckend. Ich mag es sehr gern.
In der Mitte des früher Sony Center genannten Gebäudekomplexes ist eine Springbrunnenanlage. Aus dem Boden schießen Dutzende Wasserfontänen empor. Mehrere Kinder rennen freudig kreischend und bis auf die Socken nass durch das Wasserspiel. In der Ecke steht ein Klavier, auf dem jemand klimpert. Was jedoch auffällt, sind die vielen Bauarbeiter. Sie zerreißen das Bild der fröhlichen Touris im Berlin-Urlaub. Der Grund? Das Areal gehört nicht mehr Sony, sondern der Oxford Properties Group. Es heißt nicht mehr Sony Center, sondern das Center am Potsdamer Platz. Und die neuen Hausherren bauen es um. 80% der Gebäude bestehen aus Büros. Die werden entkernt und saniert. Aber auch die Außenanlagen sind fällig. Das markante, silbrig glänzende Zeltdach aber bleibt erhalten. Annecke Hasenritter möchte das ganze Areal neu beleben. Sie ist bei der Oxford Properties Group für die kleinen und großen Veränderungen am Center zuständig.
Servicequalität, Gesundheit, Sport, Gastronomie, Kultur, alles vereint unter einem Dach. Dieser Gedanke des Bürocampus, das ist der Gedanke, dass man ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot anbietet. Dazu zählt aber auch dieser Gedanke, wir möchten was für Sport, Gesundheit und Wohlbefinden tun, der Leute, die hier arbeiten. Oder halt auch eines der Konzerte wahrnehmen.
Fahrradparkhaus, Outdoor-Sportfläche, einzelne neue Restaurants und Pausenareal sind schon fertig. Zu Hasenritters Visionen gehören auch ein gigantischer Screen, der ein bisschen an den Times Square in New York erinnert. Außerdem eine Boulderhalle und ein Fitnessstudio. Aus dem ehemaligen IMAX wurde eine Food Hall mit mehreren Restaurants. Die Planerin Hasenritter möchte mit der Neugestaltung des Centers aber auch Berlinerinnen und Berliner anlocken. Nicht nur Touristen und Menschen, die dort arbeiten.
Wir planen und bieten ja auch jetzt schon an Minimum 120 Veranstaltungen im Jahr. Da sind wir schon mittendrin. Beispielsweise gibt es diese kostenlosen Sportkurse. Wir arbeiten mit viel Freude mit dem Chorverband zusammen. Also das ist eine Idee, wie wir diese riesengroßen Freiflächen zusammen mit den Leuten, die hier leben und arbeiten, mit Leben erfüllen wollen.
2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird sich zeigen, ob Annecke Hasenritters Vision vom Center aufgeht.
Über den Umbau des Centers am Potsdamer Platz war das Jasser Speck. 6.52 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Und da geht's jetzt um Jean-Baptiste. Hierzulande ist der Soul- und Jazzmusiker fast noch ein Geheimtipp. Gestern war er im Berliner Admiralspalast zu Gast und Jens Lehmann aus unserer Kulturredaktion war auch da.
Ich gebe zu, Jean-Baptiste kenne ich vor allem aus dem Fernsehen. Als eingefleischter Fan von US-Talkshows habe ich ihn jahrelang in Late Night mit Stephen Colbert schlagsig über die Bühne tanzen, pflichtschuldig über Witze lachen und kurze Melodien klimpern sehen. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich da einen der einflussreichsten amerikanischen Musiker der kommenden Jahre vor mir habe, ich hätte ihn wohl ausgelacht. Inzwischen hat Jean-Baptiste 7 Grammy Awards und einen Oscar im Regal stehen, hat mit Soul-Ikonen, Popstars, Rappern und klassischen Sinfonieorchestern zusammengearbeitet, ist zur Fashion-Ikone geworden, hat im Februar vor einem Milliardenpublikum beim Super Bowl die Nationalhymne gesungen und füllt in den USA ganze Stadien. Auf seiner aktuellen Solotour ist jetzt alles ein bisschen kleiner, intimer. Batiste nennt sie die Maestro-Tour und auch das Berliner Publikum huldigt dem Maestro schon beim Auftritt minutenlang. Dabei ist gar nicht so klar, ob er sich mit Maestro wirklich selbst meint. Könnte auch Olle Beethoven sein. Denn dem widmet Batiste, der klassisch ausgebildete Absolvent der renommierten Juilliard School, sein aktuelles Album. Erst spät ist ihm nämlich aufgefallen, wie viel Jazz und Blues in Beethoven steckt. Und so interpretiert Batiste jetzt das Schicksalsmotiv aus der 5. oder auch für Elise ganz neu. Dem Publikum gefällt's. Immer wieder gibt es anerkennendes "Dit kenn ich doch" Klatschen. Aber so richtig Klick macht's zu Anfang nicht. Klar, in den Auftrittsapplaus hinein singt Batiste spontan seinen Hit Freedom mit den beseelten Fans, aber danach wird's erstmal ernst. Auf jedem Sitz liegt ein kleines Programmheft, in dem nicht nur eine ebenso minutiöse, wie übrigens komplett falsche Titelfolge steht, sondern auch eine Musikwissenschaftlerin länglich erklärt, dass das, was wir heute Klassik nennen, früher ja auch aus Improvisationen entstanden ist, nicht wahr? Aber eigentlich will das Publikum was ganz anderes. Wie kräftig und befreit es bei When the Saints Go Marching In oder dem uralten You Are My Sunshine mitsingt, wie sehr es Batistes Ausflüge zu Duke Ellington und Co. bejubelt, das lässt auch den Maestro selbst nicht kalt. Immer wieder gleißen seine weißen Zähne hervor, er lacht, er winkt, er faltet die Hände und kegelt schon den nächsten Titel aus der Programmfolge. Stattdessen heizt er dem Admiralspalast jetzt richtig ein. Bei einem Medley aus seinen größten Hits We Are, I Need You und How Come You Don't Call Me Anymore von Prince hält es niemanden mehr auf dem Sitz, nur um bei Butterfly, Batistes Durchhalteballade für seine krebskranke Frau und seiner wunderschönen Version von What a Wonderful World, die Handylichter und die Taschentücher zu zücken. I see skies of blue in clouds of white. John Batiste mag kein so brillanter Pianist oder Crossover-Jazzer sein wie, sagen wir, Brett Mehldau oder Uri Kane. Aber der Mann hat ein Charisma, unfassbar. Die Menschen feiern ihn, sie rufen verzückt in den Saal, sie lieben ihn einfach. An diesem Abend ist der ganze Admiralspalast wie Wachs in diesen großen, schlanken Pianistenhänden.
Wir haben gehört, einen wachsweichen Jens Lehmann aus unserer Kulturredaktion, der gestern beim Jean-Baptiste-Konzert im Admiralspalast in Berlin war.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel. Am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Ein runder Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Wo ist Karle? Was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg hat heute viel Sonnenschein für uns parat. Höchstens einzelne Schleierwolken sind ansonsten strahlend blauen Himmel. Es soll trocken bleiben und sommerlich warm werden mit Temperaturen von 23 bis 26 Grad maximal. Aktuell haben wir in Berlin zwischen 10 und 13 Grad. 11 Grad haben wir in Frankfurt. 13 Grad in Brandenburg an der Havel. Und für alle, die am morgigen Samstag frei haben und das schöne Wetter genießen wollen, das können sie. Denn morgen wird es nochmal so wie heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Von den Brandenburger Autobahnen liegen zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding, der Britzer Tunnel ist gerade gesperrt. Die Höhenkontrolle wurde ausgelöst. Marienfelde an der Kreuzung Buckower Chaussee und Richard-Tauber-Damm kommt es zu Behinderungen nach einem Unfall. Zwei Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg. Bitte Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße und auf dem Tempelhofer Ufer in Höhe Blücherplatz. Und auch in Weißensee ist eine Ampel ausgefallen auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende. Von heute Nacht 21 Uhr an bis Montag früh 6 Uhr sind die Autobahnen A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt. Grund ist der Umbau und die Modernisierung der Verkehrstechnik sowie die Inbetriebnahme einer neuen Steuerzentrale. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 7 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Seit Jahren beteuert die Führung des Iran, sie würde die Nuklearanlagen des Landes nur für zivile Zwecke nutzen und nicht nach Atomwaffen streben. Die internationalen Zweifel an diesen Aussagen sind groß und nun hat Israel in diesen Prozess eingegriffen, militärisch. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Dabei wurden laut iranischen Staatsmedien ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden getötet, darunter deren Chef. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und auch Zivilisten ums Leben gekommen. Unsere Korrespondentin für den Iran, Pia Masurczak.
Meldungen über zivile Opfer wurden bislang noch nicht bestätigt. Bei den ersten Angriffen sind aber offenbar Wohnhäuser in Teheran getroffen worden. Das Staatsfernsehen sowie die Internationale Atomenergiebehörde haben zudem erklärt, dass auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen wurde. Raketeneinschläge werden zudem aus einer ganzen Reihe von Städten gemeldet, darunter Qom und Kermanshah. Die Ziele sollen vor allem Atom- und Industrieanlagen sein. Darunter ist wohl eine Ölraffinerie in Tebris und der Schwerwasserreaktor in Arak. Der oberste iranische Führer Khamenei veröffentlichte am frühen Morgen ein Statement. Darin heißt es, die Nachfolger der getöteten Atomforscher würden ihre Arbeit sofort weiterführen. Er drohte Israel mit Vergeltung. Über einen iranischen Gegenschlag auf Israel ist aktuell noch nichts bekannt.
Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Israel habe den USA lediglich mitgeteilt, dass es den Angriff zu seiner Selbstverteidigung für notwendig halte, sagte Rubio. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. In den USA wird weiter darüber gestritten, wer die Nationalgarde in Kalifornien kontrollieren darf. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump weiter die Befehlsgewalt hat. Kurz zuvor hatte ein anderes Gericht Trumps Beschluss für rechtswidrig erklärt, die Gardisten nach